Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ganz herzlich begrüße ich alle zu unserem heutigen Einkehrtag. Heilungseinkehrtag. Und deswegen Heilungseinkehrtag, wenn wir den größten Heiler unter uns haben, nämlich Jesus Christus selbst. Wir lesen es in der Heiligen Schrift, im Lukas-Evangelium. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren. Denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Dann hören wir von anderen Personen, wie zum Beispiel von einer kranken Frau, die sich gesagt hat, ja, wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. So sind wir alle hier, um Jesus zu berühren. Wir berühren ihn ganz konkret mit unserem Glauben. Wir wissen, es ist so schön, dass wir wissen, wir brauchen keinen großen Glauben der großen Heiligen, weil sonst wären wir ja verloren, sondern Jesus versichert uns, es reicht ein Glaube so groß wie ein Senfkorn, also ein ganz winziger Glauben, der darin besteht, dass wir glauben wollen. Also wir sagen, Herr, ich will glauben, hilf meinem schwachen Glauben, hilf meinem Unglauben. Ich glaube ganz fest, dass du mir helfen willst, dass du mir helfen kannst. So mit diesem kindlichen, kleinen Glauben dürfen wir Jesus heute berühren. Ich will es dann auf zweifache Weise dann auch durch den Segen ausdrücken. Heute wird der Segen im Allerheiligsten dann nicht nach der Heiligen Messe sein, wegen der Gelübdefeier, sondern ich mache dann während dem Rosenkranz die Segnung mit dem Allerheiligsten um 14 Uhr dann. Und dann danach, nach 15 Uhr, dann noch die Segnung mit der Kreuzreliquie, den sogenannten Maurussegen, wo wir dann auch ganz konkret Jesus berühren dürfen. Natürlich dürfen wir Jesus schon berühren, auf ganz besondere Weise in der Heiligen Kommunion, wenn Jesus während der Heiligen Messe zu uns kommt. Und wir dürfen auch Jesus berühren auf ganz besondere Weise, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir das Wort Gottes hören, das eine ganz große heilende Wirkung für uns hat. Es ist auch das Thema heute, für den heutigen Einkehrtag, Heilung vom Bösen in uns durch das Wort Gottes. Ja, die Ärzte können auch nur den Körper heilen, aber an die Seele, an den Geist kommen sie nicht daran. Und gerade hier liegen oft die Ursachen von vielen Krankheiten, wie es auch der Dr. Renner ausgedrückt hat, als Arzt in der Krebsforschung. Er sagt, 80% der Krankheiten haben seelisch-geistigen Ursprung und deswegen können die Ärzte auch oft nicht helfen. Und wer hier helfen kann, wie gesagt, bei 80% der Krankheiten ist unser großer Heiler, Jesus Christus. In Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu heilen, wenn wir ihn mit diesem kindlichen Glauben berühren. Das Böse in uns können wir auch anders ausdrücken mit Hauptsünden, die uns sehr bekannt sind, und auch Wurzelsünden genannt. Dass das Böse in uns ist, hören wir auch von Jesus selbst. Wir lesen im Markus-Evangelium, Jesus sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Können wir auch dazu geben, dieses Böse, das von innen kommt, macht uns nicht nur unrein, sondern ist auch die Ursache von vielen Krankheiten. Deswegen ist die Heilung von diesem Bösen in uns, also von diesen Hauptsünden in uns, für unsere Gesundheit auch so wichtig. Es ist auch interessant, dass gerade die Wüstenmönche schon im 2. und 3. Jahrhundert, also ganz früh schon, das entdeckt haben, die heilende Wirkung des Wortes Gottes, und ganz fest mit diesem Wort Gottes gearbeitet haben. Und was erstaunlich ist, wie gesagt, wir sind im 2. und 3. Jahrhundert, wo die Medizin noch nicht so weit war, dass diese Mönche sehr alt geworden sind. Ein heiliger von diesen Wüstenmönchen, der sehr bekannt ist, der heilige Antonius, ist mit 105 Jahren gestorben. Wie gesagt, ein schönes Beispiel dafür, wie wirklich das Wort Gottes uns heilt und ein langes Leben schenken kann. Oder einmal war ich im Kloster Subiaco, ein von diesem Gründungsklöster vom heiligen Benedikt, das im 6. Jahrhundert gegründet worden ist. Und dort habe ich auch erfahren, dass dort die ersten Mönche, die begraben sind, alle in sehr hohem Alter gestorben sind. So auch so 90, 100 Jahre, wie gesagt, in einer Zeit, wo die Medizin bei weitem nicht so weit war wie in der heutigen Zeit. Und wie haben sie es erreicht? Durch das Leben nach dem Worte Gottes. Indem sie wirklich sich von Jesus haben anrühren lassen, berühren lassen und haben sich heilen lassen. Wir kennen ja dieses Böse in uns, diese sieben Hauptsünden. Ich zähle es kurz auf. Es ist die Unmäßigkeit, Habgier, Unreinheit, dann weiter Zorn, Neid oder auch von den Wüstenvätern die Traurigkeit genannt, die geistige Trägheit und der Stolz. So, können noch mal fragen, was schenkt uns die Heilung von diesen Bösen in uns, von all diesen Krankheitserregern, die in uns drinstecken? Als Antwort kann man sagen, ja, Jesus Christus. Er ist unser Heiland, er ist unser Erlöser und ganz konkret heilte uns durch sein Wort. Wie er selber gesagt hat im Johannesevangelium, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Also nicht Krankheit und Tod, sondern sind Geist und Leben. Und schon in dem Psalmen, im Psalm 107, hören wir diese wunderbaren Worte. Sie, die dahin siechten in ihrem sündhaften Treiben, niedergebeugt wegen ihrer schweren Vergehen, denen vor jeder Speise ekelte, die nahe waren den Pforten des Todes, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, denen er sein Wort sandte, die er heilte und vom Verderben befreite. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Also wieder die Heilung durch das Wort Gottes, durch das lebendige Wort, das Jesus selber ist. Diese ganz große Entdeckung, wie gesagt, machten bereits die heiligen Wüstenväter in den ersten Jahrhunderten, besonders im zweiten und im dritten Jahrhundert. Die große Entdeckung, dass wirklich das Wort Gottes uns von allem Bösen, von all den Krankheitserregern heilt. Und diese Entdeckung ist so enorm, so groß, wie gesagt, von diesen Heiligen, dass gerade die Psychologie, die christliche Psychologie in der jetzigen Zeit es wieder entdeckt, als ganz große Entdeckung für die heutige Zeit, und es wirklich versucht anzuwenden. Einer von den Autoren, die das schon seit vielen Jahrzehnten macht, ist zum Beispiel Anselm Grün, aber auch viele andere, die wirklich darauf hinweisen, dass hier eine ganz große Hilfe für uns Menschen steckt. Ja, das Wort Gottes, sagen diese Heiligen, ist Antidotum, also ein Heilmittel. Als Heilmittel gegeben für all das Böse in uns, wir können auch sagen für all das Kranke in uns. Also das Wort Gottes als Heilmittel befreit uns von vielen, vielen, vielen Krankheiten. So dieses Böse, wie gesagt, in uns, auch genannt die Hauptsünden oder Wurzelsünden, wenn von ihnen alle anderen Sünden hervorgehen, betreffen unsere menschlichen Grundtriebe, unsere Emotionen und auch die Geisteshaltung, wenn sie nicht mehr im Einklang mit der Ordnung Gottes ist. Das heißt, wenn wir sie nicht maßvoll erfüllen, sondern wenn wir sie übertreiben, wenn Süchte davon kommen oder auch wenn uns die gesunde Erfüllung der Grundtriebe von anderen Menschen verweigert wird. Diese Heilung von diesem Bösen in uns oder auch von diesen Hauptsünden, wird gerade von diesen Wüstenmönchen ein geistiger Kampf genannt. Es ist ganz interessant bei diesen Wüstenmönchen, dass sie sehen, dass gerade hinter diesen Hauptsünden, diesen Wurzelsünden, Dämonen sind, die dann ganz konkret unsere Triebe und unsere Emotionen und die Geisteshaltung zum Bösen anfachen und so stark vermehren, dass wir nicht mehr dagegen ankommen. Was wollen die Dämonen? Ist klar, sie wollen uns von Gott trennen. Das heißt, sie wollen unser Unglück und damit, sie wollen unsere Leiden, Krankheiten und den baldigen Tod. Wie gesagt, die Dämonen, sagen diese heiligen Wüstenväter, stehen hinter diesen Hauptsünden, die uns immer wieder zum Bösen antreiben, durch böse Gedanken, durch böse Impulse. Und gegen diese dämonischen Gedanken, die uns krank machen, kommen wir alleine nicht an. Wir sind hilflos ausgeliefert und viele von uns, denke ich, kennen das. Solche bedrängende Gedanken, solche Versuchungen, solche Anfechtungen, die uns manchmal ganz mutlos machen, die dann auch zur Krankheit führen können. Wie gesagt, gegen solche dämonische Gedanken, Festlegungen, kommen wir mit unseren eigenen Gedanken nicht an. Wir brauchen eine Kraftquelle, die stärker ist wie all dieses Dämonische, das uns zum Bösen verführen will. Und diese Kraftquelle ist das Wort Gottes. Wie gesagt, das Wort Gottes als Heilmittel, als Antidotum, als Heilmittel gegeben für all das Kranke, für all das Böse. Dass es ein geistiger Kampf ist, ist nicht erst die Erfindung dieser heiligen Wüstenväter, sondern es geht zurück schon auf den heiligen Paulus, der im Epheserbrief davon berichtet, zwar im 6. Kapitel, Vers 10 bis 17. Er schreibt hier, und schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft. Gürtet euch mit der Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. So wie gesagt, in diesem Kampf gegen das Böse, gegen die finsteren Beherrscher dieser Welt, gegen die Dämonen, brauchen wir diese Rüstung Gottes. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Es sagt, gürtet euch mit dem Gürtel der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, dass wir alleine dagegen nicht ankommen. Also können sagen, die Demut, die uns dahin führt, dass wir wissen, dass wir Jesus brauchen, dass wir Jesus als Heiler brauchen, dass wir sein Wort brauchen, dass wir die Sakramente brauchen, in denen Jesus ganz konkret zu uns kommt und uns anrührt. Dann weiter, wir sollen den Panzer der Gerechtigkeit anlegen. Ein Panzer, der uns schützt gegen all das Dämonische. Das ist dieser Panzer der Gerechtigkeit. Wir wissen, wir sind nicht gerecht aus uns selber. Niemand ist heilig geboren, außer Jesus und Maria. Aber niemand von uns ist heilig geboren. Also sind wir alle im gewissen Sinn ungerecht, unheilig. Wir brauchen diesen Schutz, diesen Panzer der Gerechtigkeit, der uns geschenkt wird. Dieser Panzer der Gerechtigkeit ist die Taufe, sind die anderen Sakramente, die uns ganz, ganz stark schützen gegen alles Bösgeistige. Ein Beweis dafür ist, gerade auch wenn es um Besessenheit geht, dass gerade in der christlichen Kultur, da wo die Menschen getauft sind, es sehr wenige Besessene gibt. Die Exorzisten sprechen nur von 1-3% aller Fälle, wo es wirklich um Besessenheit geht. An die anderen kommt der Böse nicht so richtig ran, sicher. Man kann an Umsessenheit leiden oder an Bedrängnissen, aber richtig besetzt werden können die Christen nicht, wenn sie ganz und gar Jesus gehören. Da sehen wir die große Macht der Taufweihe, die Weihe, die uns wirklich schützt vor allem Bösen. Wir dürfen immer wieder diese Taufweihe erneuern, um immer wieder geschützt zu werden. Sicher in Gefahr, in großer Gefahr sind dann diese Menschen, die aus der Kirche austreten, die sozusagen ihre Taufe ungültig machen wollen oder die sich im Satanismus, dem Satan weihen. Eben diese Menschen sind in großer Gefahr, dass der Böse hier wieder Macht über sie gewinnen kann. Und hier haben wir es dann auch oft mit diesen Besessenen zu tun, die dann befreit werden müssen, um wieder ganz Jesus zu gehören. Dann weiter sollen wir die Schuhe der Bereitschaft anziehen, für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, die Bereitschaft. Zeit zu haben für Jesus, so wie ihr heute gekommen seid, um Zeit zu haben für Jesus, um Zeit zu haben für eure Heilung, um Jesus zu berühren. Dann weiter, der Schild des Glaubens. Und wahrscheinlich diese Worte, der heilige Paulus sagt, mit unserem Glauben können wir wirklich alle feurigen Geschosse der Hölle auslöschen. Wie schon gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben der großen Heiligen, sondern den kindlichen Glauben, dass wir Jesus immer wieder anrühren mit unseren einfachen Worten. Jesus, ich kann es noch nicht, ich kann noch nicht glauben, dass du mir wirklich helfen willst, helfen kannst. Aber Jesus, ich will glauben. Vermehre meinen Glauben, stärke meinen Glauben. Und wenn wir es so machen, dann erfahren wir immer wieder ganz stark, wie Jesus uns anrührt, wie Jesus uns hilft. Und dann wächst unser Glaube, dann wird unser Glaube größer. So dürfen wir immer wieder ganz fest daran glauben, im Namen Jesu bin ich stark. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Hölle und die Sünde besiegt. Und Jesus wird auch mir helfen. Dürfen wir immer wieder den heiligen Namen Jesu anrufen, bei all unserem Tun, in all unseren Anliegen. Und dann zuletzt noch, sagt der heilige Paulus, wir sollen uns nicht nur schützen gegen das Böse mit diesem Panzer. Nein, wir sollen auch aktiv jetzt in den Kampf gehen. Wir sollen anfangen zu kämpfen. Und deswegen hier, sagte, habt ihr das Schwert. Ergreift das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wie gesagt, gegen alle Anfechtungen, Versuchungen, dämonischen Gedanken, Festlegungen sind wir hilflos, kraftlos. Wir brauchen ein Schwert, wirklich eine Kraftquelle. Wie gesagt, das ist das Wort Gottes. Gegen all diese Impulse, all diese Gedanken, all diese entfachten negativen Gefühle durch die Dämonen. Jesus sagt ja selbst, das ist wirklich ein Wort des Lebens, das ist ein lebendiges Wort. Wenn ich ständig dieses Wort Gottes in mir wiederhole, gegen das Böse schleudere, dann muss das Böse, das Dämonische weichen und der Heilige Geist kommt immer mehr in mich hinein, um mich zu verwandeln, um mich zu heilen, um auch mich zu heiligen. So können wir mit den Mönchen sagen, wo ist dieser geistige Kampfplatz? Dieser geistige Kampfplatz ist unser Herz. Im Herzen findet der Kampf statt. Hier beginnt die Rückkehr zu Gott, unsere Bekehrung und unsere Heilung. Der heilige Antonius, der es jahrzehntelang selbst praktiziert hat, empfiehlt in diesem geistigen Kampf gegen die Dämonen den Glauben an Jesus Christus, den Glauben an sein Wort, an die Worte Gottes, die sie immer wiederholt haben, verbunden mit dem Kreuzzeichen, eben als Hinweis, durch das Kreuz hat Jesus das Böse besiegt, durch das Kreuzzeichen muss das Böse auch von uns weichen. Dann zweitens, die Regeln in diesem geistigen Kampf, können wir sagen, es gibt 4 Etappen. Es gibt zum einen die Einflüsterung, dann den Dialog mit diesem Negativ, mit diesem Bösen, dann die Zustimmung und dann die Leidenschaft. Wir wissen, die Einflüsterung, der Gedanke, die Versuchung ist noch keine Sünde. Oft kommen die Menschen zur Beichte und sagen, ja, ich habe eine Versuchung gehabt. Aber eigentlich gehört es nicht in die Beichte. Ich muss nicht beichten, ich habe eine Versuchung gehabt, sondern die Frage ist, wie habe ich auf diese Versuchung reagiert? Wie habe ich reagiert auf diese Einflüsterung zum Bösen? Habe ich ganz entschieden in mir Nein gesagt? Habe ich gesagt, Jesus, du weißt alles, du weißt, ich will das nicht? Dann war es keine Sünde, sondern dann entsteht dadurch die Tugend. Dann ist es ein Sieg des Guten in mir. Habe ich aber eingewilligt, habe ich zugesagt, ja, dann beginnt die Sünde. Also Einflüsterung, ein Gedanke oder eine flüchtige Idee wecken unsere Vorstellungskraft. Die Einflüsterungen hängen auch von unserem Lebensstil ab, also müssen wir sehr aufpassen. Wir können nicht sagen, ja, ich bin unschuldig für die Anfechtung oder die Versuchung, wenn ich zum Beispiel unvorsichtig bin vor dem Internet oder vor dem Fernsehen oder in gewissen Gesellschaften mich aufhalte. Also ich muss aufpassen auf verschiedene Treffen, Lektüren, Bilder, die uns dann quälen können und Spuren hinterlassen. Wichtig ist deshalb eine gewisse Hygiene der Gedanken, besonders der Augen, der Bilder, die wir bewahren und pflegen. Es verlangt von uns eine Wachsamkeit in Bezug auf unsere Vorstellungskraft. Wenn wir die Einflüsterung beim Namen nennen können, beginnt schon die Selbsterkenntnis und Erkenntnis der eigenen Schwäche und somit die Vorbereitung zum Kampf. Wie gesagt, sehr interessant ist es in diesem geistlichen Kampf, wenn wir uns selber beobachten und dann entdecken, welcher Dämon uns da angreift, dann haben wir den Sieg schon fast in der Tasche. Und ich merke, ah, das ist jetzt zum Beispiel der Geist der Gefräßigkeit, oh, jetzt kommt der Geist der Unreinheit oder jetzt kommt der Geist der Lustlosigkeit zum Gebet oder der Geist des Stolzes. Also wenn wir entdecken, durch welchen Geist wir jetzt gequält werden, dann haben wir schon fast den Sieg. Der Heilige Antonius sagt dazu, wenn sich so eine Erscheinung zeigt, also eine Einflüsterung, sei nicht feige, sondern frage mutig, wer bist du und woher kommst du? Und dann weiter sagt Heilige Benedikt, zerschlage dann die Einflüsterung, diese böse Einflüsterung am Felsen, der Christus ist. Also reagiere, um nicht zu sündigen. Wir werden es danach konkret hören, so verschiedene Beispiele, wie wir sofort reagieren können. Nicht nur mit einem Nein, wie gesagt, unser Nein ist zu schwach, sondern wirklich mit Jesus Christus, mit diesem Wort, in dem Wort Gottes, das die Macht hat, diese Gedankengebäude des Bösen niederzureißen. Weiters heißt es bei den Regeln, wenn wir den Dialog mit der Einflüsterung beginnen, vergrößert sie sich und wird aufdringlich, bis sie uns beherrscht und unsere Freiheit beraubt. Die Depression beginnt mit einem aufdringlichen Gedanken, der uns beherrscht und langsam den Willen zum Leben raubt. Also, wie gesagt, kein Dialog führen, nicht anfangen zum Diskutieren, wenn man zum Beispiel vor einer gefährlichen Situation ist und dann fange ich an zu überlegen, ja, ist es gut, ist es nicht gut, soll ich jetzt noch ein 10. Kuchenstück essen oder nicht, werde ich so lange überlegen, bis ich dann schwach geworden bin und noch das 10. Kuchenstück esse, auch wenn ich dann die Konsequenzen zu tragen habe. Wie gesagt, wenn wir dann zustimmen zu dieser negativen Einflüsterung, dann beginnt die Sünde. Wenn wir dann immer wieder zustimmen, immer wieder Ja sagen zum Bösen, dann entsteht die Gewöhnung an die Sünde, auch Leidenschaft oder Laster genannt. Die Waffe in diesem Kampf, ich wiederhole es noch einmal, ist der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an sein Wort. Eine ganz große Hilfe dabei ist die Schriftlesung, die tägliche Schriftlesung, wo ich mir wirklich die Zeit nehme für das Allerwichtigste, das ich habe für Jesus Christus, damit ich wirklich täglich auf sein Wort höre und nicht nur so flüchtig, wenn es vielleicht gerade noch reinpasst, sondern dass ich mir wirklich eine wertvolle Zeit jeden Tag nehme, um von Jesus berührt und von Jesus geheilt zu werden. Dann weiter empfehlen die Mönche einen geistigen Begleiter. Ich weiß, das ist es gerade in der heutigen Zeit etwas schwieriger, besonders wenn doch der Priestermangel immer mehr zunimmt. Aber auch hier empfehlen die Mönche, dass man einen geistigen Begleiter hat, dem man diese Einflüsterungen und Gedanken offenbaren soll, als Akt der Demut und als therapeutische Hilfe. Und sagen dann, ich habe nicht bemerkt, dass ein Mönch gefallen wäre, es sei denn, er habe auf sich selbst vertraut. Es gibt nichts Schlimmeres und Verwerflicheres, als auf sich selbst zu vertrauen. Dann noch kurz zum geistigen Kampf selbst. Also zuerst sagen die Mönche, sollen wir unsere Gedanken beobachten, den Zusammenhang der Gedanken und Gefühle und ihre Reihenfolge, ihre Dauer und Zeiten, welcher Dämon welchem anderen folgt und welcher nicht. Wie gesagt, gerade für die christliche Psychologie ist das hochinteressant, um dem Menschen dann helfen zu können. Dann weiter, sie können die Folge von 4 verschiedenen Ereignissen sein, raumzeitliche Umstände, soziale Gegebenheiten, das Verhalten anderer Menschen und schließlich die eigenen Gedanken. Während der Versuchung ist es kaum möglich, deshalb ist es gut, dies nach der Versuchung nachzuverfolgen. Also zum Beispiel, wenn wir dann zur Beichte gehen und eine Gewissenserforschung machen, dass wir uns dann genau darüber überlegen, wie das jetzt gekommen ist, wie es gegangen ist, damit wir dann auch richtig reagieren können in Zukunft. Nochmal wiederhole ich es, was ich schon gesagt habe, den Gedanken, Absicht, dem Gefühl der Leidenschaft sollte man einen Namen geben, also diesen Namen, hinter dem sich der Dämon versteckt, wie gesagt, die 7 Hauptsünden. Und dann sollen wir diesen Einflüsterungen, diesen Gedanken, diesen Leidenschaften Worte aus der Heiligen Schrift entgegenschleudern, und zwar mit Kraft. Sie sagen im Mönch wieder, ja, mit dem heiligen Zorn. Nicht sagen, lieber Teufel, jetzt geh weg, dann lacht uns aus. Nein, wirklich im Namen Jesu widersage ich, also wirklich stark, innerlich mit Kraft. Und dann ein Wort Gottes wirklich mit Kraft sagen, damit wirklich das Böse verschwinden muss. Nochmal wird hier wiederholt, Vorsicht, wir sollen nicht mit diesen negativen Gedanken und Gefühlen diskutieren. Denn dann finden wir immer wieder alle möglichen Gründe, ob etwas zu tun oder nicht zu tun. Wir müssen aufpassen, diese Dämonen können uns auch angreifen durch Mitmenschen, durch Träume. Und dabei nützen die Dämonen die Taktik, dass sie sich zurückziehen und beobachten, wo wir einen schwachen Punkt haben. Und genau da greifen sie uns dann an. Die Aufteilung dieser geistigen Angriffe, können wir sagen, betrifft 3 Gebiete, auf die wir dann gleich wieder zurückkommen. Zum einen unsere Grundtriebe. Hier geht es dann besonders um die Hauptsünden der Unmäßigkeit, der Unreinheit und der Habsucht. Dann das nächste Gebiet, wo wir angegriffen werden, sind unsere Emotionen, unsere Gefühle, wo die Dämonen negative Stimmungen in uns erwecken. Zum Beispiel dann den Zorn, die Traurigkeit und die Lustlosigkeit. Und dann den dritten Bereich, wo der Böse uns angreift, ist unser Geist, unsere Geisteshaltung, wo er uns dann zum Stolz verführen will. Jesus ist gekommen, um uns zu heilen, um uns glücklich zu machen, um uns gesund zu machen, um uns das Leben zu schenken. Aber es gibt jemanden, der uns das überhaupt nicht gönnt, der seit Anfang an gegen uns kämpft. Wir wissen, bereits im Paradies hat das Glück den ersten Menschen nicht gegönnt. Es ist der Satan, der Teufel, und er setzt ständig an, um uns von Gott zu trennen, um uns von dieser Liebe Gottes zu trennen, um uns das Leben zu rauben, um uns unglücklich zu machen, um uns zu versklaven und schließlich um uns krank zu machen. Die Psychologie sagt, der Mensch hat 3 Ebenen der Bedürfnisse. Die erste Ebene sind die Grundbedürfnisse. Dann kommt die höhere Ebene der Gefühle, der Bedürfnisse. Das sind dann die Bedürfnisse der Entfaltung, der Kreativität. Und dann kommt die ganz hohe Ebene der Bedürfnisse. Und das ist das Bedürfnis nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach Gott. Wie gesagt, wir haben diese drei Ebenen der Gefühle, und wo setzt natürlich jetzt der Böse ganz stark an? Da, damit wir ja nicht zu dieser höchsten Ebene kommen, dass wir ja nicht zu Gott kommen, dass wir ja nicht bei Gott, bei Jesus unseren Frieden und unser Heil finden und ja nicht in den Himmel kommen. Also können wir sagen, ist eigentlich ganz logisch, der Böse setzt an bei unseren Grundbedürfnissen. Wir wissen, wir haben diese Grundbedürfnisse. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir brauchen Erholung, wir brauchen Wertschätzung. Ja, wir brauchen auch den Arterhaltungstrieb, die Fortpflanzung, die Sexualität. All das ist ja von Gott gewollt und im richtigen Maß gut und gesegnet. Aber der Böse weiß eins: um uns jetzt zu trennen von Gott, um zu verhindern, dass wir in die höheren Ebenen hineinkommen, muss er jetzt ganz stark diese Grundbedürfnisse anfachen, entfachen, sodass der Mensch wirklich versklavt wird von diesen Grundbedürfnissen. Wenn wir so hineinschauen in die Welt um uns herum, dann können wir eins feststellen: was ist sehr, sehr wichtig für die Menschen? Das Essen, das Trinken, die Kleidung, die Sexualität und auch die Wertschätzung, sehr wichtig. Danach hungern sie und fast das ganze Leben kreist nur um diese Gebiete, und sie vergessen, dass es eigentlich noch ganz andere Bedürfnisse gibt. Eben das Bedürfnis nach Entfaltung und dann das Bedürfnis nach Gott, nach dem Sinn des Lebens. Der Böse tut sich auch sehr leicht, gerade bei den Grundbedürfnissen, weil diese Grundbedürfnisse treten mit ganz großer Kraft auf. Jeder weiß, was dann gegen 12 oder 1 Uhr passiert, dass dann plötzlich innerlich spüren, ich muss jetzt essen, sonst verhungere ich. Also ganz laut meldet sich dann das Hungergefühl, und ob wir wollen oder nicht, wir schauen, dass wir irgendwann eine Wurst bekommen oder ein Stück Fleisch oder was anderes. Erst dann sind wir wieder zufrieden. Aber was auch interessant ist, bei diesen Grundbedürfnissen, ja, sie sind sehr, sehr stark, aber nur von kurzer Dauer. Das heißt, wenn wir es jetzt durchstehen würden, wenn wir jetzt um 12 Uhr 1 jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt essen würden, sondern ein bisschen was trinken würden, und vielleicht gegen 2 und 3 Uhr, könnte es sein, dass der Hunger bereits weg wäre, dieses Hungergefühl. Also merken wir, aha, ja sicher, diese Bedürfnisse sind da, gerade diese Grundbedürfnisse, sie zeigen sich ganz, ganz stark, aber sind von kurzer Dauer. Sicher müssen wir diese Grundbedürfnisse zufriedenstellen, weil sonst können wir nicht leben. Aber, wie gesagt, ganz wichtig ist bei diesen Grundbedürfnissen die Mäßigkeit, dass wir mit Maß diese Gefühle, diese Bedürfnisse zufriedenstellen. Weil nur dann, wenn wir mit Maß diese Grundbedürfnisse abdecken, können wir in die nächste Ebene gehen, dass wir uns fragen, welche Gaben, welche Talente hat Gott mir geschenkt? Und dass ich dann diese Gaben, diese Talente entfalte, vertiefe. Ist ganz wichtig, in die nächste Gefühlsebene, in diese nächste Ebene der Bedürfnisse zu kommen, weil sonst werden wir ständig unzufrieden sein. Wie gesagt, diese Grundbedürfnisse sind zwar mit großer Kraft, von großer Dauer, aber dann sind sie wieder weg, dann werden sie noch größer und alles kreist nur ums Essen oder das Trinken oder Sexualität, und wir vergessen, dass wir eigentlich noch zu was ganz anderem hier auf der Erde sind. Zur Entfaltung unserer Gaben und Talente. Wenn wir dann uns um diese nächste Ebene kümmern, die Entfaltung der Gaben und Talente, spüren wir ja hier sicher, diese Bedürfnisse melden sich nicht so stark wie die Grundbedürfnisse, aber sie schenken uns eine Freude, eine Zufriedenheit, die länger andauert. Aber auch hier finden wir noch das vollkommene Glück. Erst dann, wenn wir merken, ja, Wir müssen uns jetzt noch um die höchste Ebene der Bedürfnisse kümmern, um die Frage nach Gott, nach dem Sinn des Lebens. Wenn wir hier wirklich uns die Zeit nehmen für diese höchste Gefühlsebene, für diese höchste Ebene der Bedürfnisse, erst dann finden wir eine Kraft, eine Zufriedenheit, die fast nicht mehr zu zerstören ist. So stark ist die dann. Und wir sehen es bei den Heiligen, bei den Märtyrern, auch bei unseren lieben Mitchristen in den verfolgten Ländern, die so eine innige Verbindung mit Jesus, mit Gott haben, dass sie sogar nicht zurückschrecken, für Jesus zu sterben. Oder vielleicht auch anders ausgedrückt, die wissen, dass wenn sie jetzt morgen in die Kirche gehen, dass sie vielleicht nicht mehr lebend nach Hause kommen. Und trotzdem riskieren sie es, auch wenn die Gefahr besteht, dass irgendein Attentäter eine Bombe in die Kirche legt, trotzdem gehen sie, weil dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nach Gott ist so stark in ihnen, dass sie sogar auf sich nehmen, das Leben für Jesus zu verlieren. Wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir unsere Grundbedürfnisse maßvoll abdecken und aufpassen, dass der Böse sie nicht entfacht, sodass wir in Süchte geraten. Wir kennen also alle diese Süchte, diese Versklavungen durch Übersättigung und damit auch die Krankheiten, die damit kommen, sei es die Alkoholsucht, Fresssucht, Magersucht, Kaufsucht, Spielsucht, dann die Fernseh- oder Internetsucht, die Pornosucht oder auch die Ruhmsucht. Wie gesagt, schon Sigmund Freud warnt hier davor, gerade bei den Grundbedürfnissen, und sagt, der Mensch braucht immer mehr von diesen Süchten. Es reicht nicht wenig, immer mehr, immer mehr, immer mehr braucht er. Man merkt es, wenn man mit manchen schlechten Dingen anfängt, man braucht immer mehr, um den Grad der Zufriedenheit zu erreichen, und irgendwann hört es dann auf. Am Ende der Amplituden, sagt Sigmund Freud, steht der psychologische Tod. Was ist psychologische? Was die Psychologie den psychologischen Tod nennt, können wir vielleicht auch mit Burnout bezeichnen oder vielleicht auch mit tiefen seelischen Leiden. Also wir merken, allein hier schon, die Psychologie zeigt uns, wir müssen etwas tun. Wir müssen auf unsere Grundbedürfnisse aufpassen, damit wir nicht in diese Süchte und damit in viele Krankheiten geraten. So der erste Teil also ist das maßvolle Acht geben auf diese Grundbedürfnisse. Wir kennen hier eben diese drei Hauptsünden: Unmäßigkeit, also den Selbsterhaltungstrieb, die Beziehung zur Nahrung, dann die Unreinheit, den Arterhaltungstrieb, die Beziehung zum Körper und zur eigenen Sexualität, und dann die Habsucht, die Beziehung zu den Dingen und zum Geld, und dann auch die Ruhmsucht, das Selbstwertgefühl, die Beziehung zur Gesellschaft. Der erste Angriff, sagen die Heiligen, ist also die Unmäßigkeit. Wir wissen, wir brauchen alle das Essen, ohne Essen können wir nicht leben. Wir brauchen das, um uns selbst zu erhalten, aber gerade hier greift der Böse an. Der heilige Basilius sagt schon, die Unmäßigkeit, die Völlerei ist die Mutter aller Leidenschaften. Hier heißt dann auch, passt auf, es heißt jetzt nicht, dass wir keine Freude am Essen empfinden dürfen. Nein, die Freude verbunden mit dem Essen ist nichts Schlechtes. Nein, die Völlerei, sagt der heilige Thomas von Aquin, ist die Haltung der Unmäßigkeit und Gier in Bezug auf die Nahrung, die Selbstbefriedigung des einsamen Ichs. Sehr interessant, dieser Ausdruck der Selbstbefriedigung, den wir hier beim Essen finden. Gerade der Mensch, der jetzt nicht diesen lebendigen Kontakt hat mit Gott, der nicht seine Freude, seine Kraft in Gott findet, er muss sich selbst befriedigen, was bereits beim Essen passieren kann. Was ist nun die Taktik dieses bösen Geistes, dieses Dämons, der Unmäßigkeit? Sehr interessant, wie er uns angreift. Seine Gedanken sind, das Fasten schadet deiner Gesundheit. Probieren wir es mal aus, am Freitag zu fasten, was uns da alles für Ideen kommen. Gedanken kommen, ja, nicht fasten, wir können ja sterben oder ich könnte krank werden. Wir wissen genau, das Gegenteil ist der Fall, wenn wir einmal in der Woche weniger essen. Und dann zählt der böse Geist viele Gründe auf, die gegen das Fasten sprechen. Und er sagt, das Fasten nützt dir nichts. Das Essen reicht nicht. Wie gesagt, die Gedanken kreisen nur um unser leibliches Wohl. Dabei schadet unsere Gesundheit gerade das Übermaß an Essen. Die Unmäßigkeit belastet uns im eigentlichen und übergeordneten Sinn. Sie bewirkt Müdigkeit und gelegentlich auch Krankheiten. Vor allem aber bewirkt sie die Abstumpfung, die Trägheit der Sinne, die Unempfindlichkeit, die Wachsamkeit schwächt. Und Cassian sagt schon dazu, man nütze die Nahrung nach den Bedürfnissen der Gesundheit und nicht nach dem eigenen Verlangen. Wie gesagt, jetzt kennen wir alle dieses Problem, besonders wenn der Freitag kommt. Manche vielleicht fasten wollen am Freitag und sich den Vorsatz genommen haben. Wir wissen auch, die Kirche empfiehlt den Freitag als Abstinenztag wenigstens von Fleischspeisen. Wir wissen, wie gerade dann am Freitag die verschiedensten Gedanken kommen, besonders auch bei denen, die jetzt mit Wasser oder Brot fasten wollen, um uns davon abzubringen. Gerade dann können wir mit der Kraft des Wortes Gottes diesen Gedanken entgegenschleudern. Wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele. Jeder kann seine eigenen Bibelzitate suchen, die ihm dabei helfen in diesem Kampf. Zum Beispiel Matthäus 4,4: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Oder Philipperbrief 3,19: Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Oder von Lukas 21,34: Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. Also, wie gesagt, hier beim Fasten, ich denke, ist es uns allen klar, wie wichtig ist es, wie gesund ist es, sagen auch doch die Ärzte, ein Fastentag in der Woche sei sehr zu empfehlen. Ich möchte hier auch erinnern an die Fastenexerzitien mit Dr. Berghober auf dem Sonntagsberg, die sicher dann auch dem einen oder anderen helfen können, die Gesundheit zu finden, indem man ablässt von dieser Unmäßigkeit, die manchen einen vielleicht zum unmäßigen Essen oder Trinken führt. Kommen wir zum zweiten Angriffspunkt. Wie gesagt, die ersten Dämonen greifen uns an zur Unmäßigkeit und raten uns ab, ja, nicht zu fasten, weil sie auch sehr genau wissen, dass Jesus sagt, manche bösen Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden, weil sie auch wissen, wenn wir fasten, ich habe es auch immer wieder gehört von Menschen, die stark angegriffen worden sind oder wo andere Familienmitglieder angegriffen worden sind, dass sie durch das Gebet und Fasten wirklich sehr viel Hilfe bringen konnten oder erhalten können. So nach diesem ersten Angriffspunkt der Unmäßigkeit ist dann das nächste, wo der Böse uns angreifen kann, die Unreinheit. Es geht hier um den Arterhaltungstrieb, um die Beziehung zum Körper und zur Sexualität. Wir wissen auch hier wieder, die Sexualität ist etwas Wunderbares, ist von Gott geschaffen, ist von Gott gewollt, um das Leben weiterzugeben. Aber gerade hier setzt der Böse unwahrscheinlich an, um diesen Arterhaltungstrieb zu zerstören, um unsere Beziehung zum eigenen Körper zu zerstören. Hier sagen die Wüstenväter, der Cassian, unser zweiter Kampf gilt der Unzucht. Er ist der längste von allen und benötigt viel Zeit. Nur wenigen gelingt es, den letzten Sieg davon zu tragen. Er ist ein Kampf ohne Ende. Das heißt, bis zum Ende des Lebens können wir mit solchen Anfechtungen, mit solchen Versuchungen rechnen. Evagrius erinnert daran, dass die Unmäßigkeit, also zuvor die Völlerei, die wir gerade besprochen haben, die Mutter der Unzucht ist. Also wenn wir beim Essen nicht aufpassen, wenn wir hier schlemmen, wenn wir uns hier immer wieder voll essen, berauschen mit Wein oder anderen alkoholischen Getränken, brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann sofort die anderen bösen Geister da sind, die uns dann zur Unreinheit und zur Unzucht verführen wollen. Genauso wie die Unmäßigkeit ist die Unreinheit eine Leidenschaft, die das Angenehme für sich allein sucht, die physische Wonne losgerissen von ihrem Ziel, mit dem sie verbunden ist. Die sexuelle Energie soll auf die Liebe ausgerichtet sein, auf die Kommunikation, auf die Beziehung. Die Liebe ist Geschenk von sich selbst und die Annahme des anderen. Durch die Pornografie wird der Mensch als Person degradiert zur puren Ware. Man soll nicht vergessen, dass das Nachgeben der Unzucht gegenüber den anderen bereits mit den Blicken geschieht. Der lüsterne Blick ist bereits ein Erliegen der Versuchung, schon eine Bejahung der Besitznahme des anderen als Ware und nicht als Person. So, wir sehen auch hier, wie wir uns selbst befriedigen können im Essen, so ist auch hier diese ganz große Gefahr, die Selbstbefriedigung des einsamen Ichs, des Ichs, das von Gott getrennt ist, das nicht in Gott die Kraft und die Fülle findet, dass man dann woanders seinen Trost sucht, in dem, was uns dann schließlich zerstört und krank macht. Der Dämon der Unzucht zwingt verschiedene Körper zu begehren über die Fantasie, Bilder und Gedanken. Es geschieht mit einem plötzlichen Angriff, verbunden mit heftiger Leidenschaft. Im Kampf entscheidet sich dann, ob die Trieberfüllung oder der Gedanke an Gottes Gegenwart stärker ist. Er gibt auch Gedanken ein, also solche dämonischen Gedanken wie: Du wirst mit deiner Sexualität nie zurechtkommen. Oder: Es kann dir nicht schaden, mit dieser Person dich einzulassen. Wir reden ja nur über geistige Dinge. Also wir kennen auch sicher hier all diese verschiedenen Angriffe, Versuchungen des Bösen, der uns zur Unreinheit verführen will. Und auch hier sind die Worte Gottes eine unwahrscheinliche Hilfe, die wir dann immer wieder ganz bewusst in solchen Augenblicken dem Bösen entgegenschleudern können. Ich erwähne auch hier wieder nur ein paar Beispiele. Jeder kann selbst dann in der Heiligen Schrift Worte suchen und finden, die ihm persönlich helfen. Ein paar Worte als Beispiel: Matthäus 5,8: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. So kann man auch erkennen, warum so viele Menschen dann Schwierigkeiten haben mit der Beziehung zu Gott. Ein reines Herz kann Gott schauen. Zweitens, wir haben gehört, mit den Blicken beginnt bereits die Sünde. Matthäus 5,28: Wer eine Frau, einen Mann, auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr, mit ihm begangen. Dann weiter in diesem Kampf, der oft sehr schwer sein kann, Psalm 6,9: Weicht zurück von mir, all ihr Frevler, also all ihr Dämonen der Unreinheit, denn der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Oder noch für die Ehe, sehr schönes Wort aus 1 Thessaloniker 4,3: Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also aufgepasst auf Fernsehen, auf Internet, wo uns die Heiden der heutigen Zeit alles Mögliche vormachen. Man dann denkt, in der Ehe sind wir dann berechtigt, alles nachzumachen, und merken nicht, dass hier gerade dieser böse Geist der Unreinheit uns zu Fall bringen will. Nur ein kleiner Hinweis auch, warum dieser Kampf gegen die Unreinheit so wichtig ist. Folgende freizügig ausgelebte Sexualität können sehr wohl Krankheiten bringen. Ich möchte nur als Beispiele erinnern, von der Antibabypille, die massenhaft benutzt wird, ist darin das Östrogen enthalten, das von der Natur nicht abgebaut wird, das dann in das Grundwasser kommt, unser Ökosystem schon zum Teil zerstört hat, das Trinkwasser zum Teil schon zerstört hat, wo bereits auch in Wien schon im Trinkwasser das Östrogen festgestellt worden ist, wo dann die Fische vergiftet werden durch dieses Östrogen und dann eben uns durch das Trinkwasser, auch die, die unschuldig sind, verschiedene Krebsarten bescheren. Brustkrebs, Prostatakrebs und so weiter. Es ist sehr interessant und das Schlimme ist, dadurch, dass es nicht abgebaut wird von der Natur, das heißt, dass es dann auch weiter vererbt werden kann, dass dann auch die Kinder und Enkelkinder noch die Folgen dieser Sünde zu spüren bekommen. Und dann, wenn jemand Krebs hat, ja, dann braucht er sicher nicht Gott beschuldigen, weil Gott zeigt uns den Weg zur Heiligkeit und nicht die Welt zu zerstören. Weiterhin, wenn wir nur bei der Pille bleiben, die Pille bewirkt vierfach erhöhtes Risiko für Thrombosen. Die Pille bewirkt psychische Krankheiten, Depressionen, Schlafstörungen, Libidoverlust. Also wir sehen hier nur ein kleines Beispiel, kann es hier nicht umfassend alles aufführen, was für Krankheiten hier durch die Unreinheit der Menschheit drohen. Nur ein kleines Beispiel durch die Antibabypille. Wie viel Krankheit, wie viel Leid auf die Menschheit kommt, was bereits nicht mehr rückgängig zu machen ist, weil dieses Östrogen bereits im Grundwasser drinnen ist. Dann kommen wir zum dritten Angriffspunkt unserer Grundbedürfnisse, ist die Habsucht. Beziehung zu den Dingen, Geld, wir wissen sicher, wir brauchen alle unseren Besitz, aber auch hier greift der Böse uns an, damit wir nicht maßvoll das haben, was wir zum Leben brauchen, sondern dass wir anhäufen, 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 immer mehr wollen, immer mehr wollen und dadurch auch krank werden können. Zur Habsucht, Beziehung zu den Dingen und Geld, sagt Evagrius, wie das Meer nicht voll wird, obwohl es viele Flüsse verschlingt, genauso verlangt der Geizige nach Geld und kann sich am Besitz nicht sättigen. Die Habgier ist ein Laster, welches langsam Wurzeln im menschlichen Herzen schlägt. Man beginnt etwas für sich zu behalten, was man mit anderen teilen könnte. Dann häuft man Dinge an und ist nie zufrieden. Weiter heißt auch bei den Mönchsvätern, die Habsucht ist eine Beleidigung den Armen gegenüber, denen, die nichts besitzen. Man begeht Diebstahl und auch Gewalt der ganzen Erde gegenüber. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir reiche Europäer und Amerikaner, so 20% der Weltbevölkerung, 80% der Ressourcen besitzen. Wir müssen uns das mal bewusst machen. 20% der Weltbevölkerung braucht 80% der Weltressourcen. Und den anderen 80% der Weltbevölkerung lassen nur einen geringen Teil von 20% der Weltressourcen und sehen dann mitleidig auch immer wieder von den Hungersnöten und sagen, ach ja, vielleicht schicken wir denen mal ein paar Euro. Dabei sind wir mitverantwortlich für dieses Leid, wenn wir nicht richtig teilen. Wie greift uns der Dämon der Habsucht an? Er gibt uns Gedanken ein wie Sorge vor, häufe an. Ganz typisch auch für diesen Dämon, er malt uns das Alter aus, eine Hungersnot, die Angst vor dem Betteln und anderen Gefahren. Er findet viele Gründe gegen die Armut und die Freigebigkeit und weckt so das infantile Bedürfnis, immer mehr zu besitzen. Wir müssen auch aufpassen, der Teufel verkleidet sich auch gerne als Engel des Lichtes, sogar als Jesus. Und dann gibt er solche Botschaften, wo dann angeblich Jesus sagt, wir sollen jetzt Gold kaufen oder wir sollen vorsorgen, wir sollen Vorräte anhäufen. Wir merken hier, das kann nicht unser Jesus sein, weil Jesus im Evangelium spricht ganz anders. Ist so wunderbar, dass Jesus sagt, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Wir sehen so wunderbar beim heiligen Franziskus, der radikal die Armut gelebt hat und der auch seinen Franziskanerbrüdern versprochen hat, keiner von euch wird je an Hunger sterben. Sogar Maximilian Kolbe im KZ, der den Hungerstod hätte sterben sollen, ist nicht verhungert. Die Nazis mussten ihn dann mit einer Giftspritze töten, weil er sonst nicht gestorben wäre. So wir sehen diesen großen Schutz, den Gott uns verspricht, aber der Dämon genau das Gegenteil. Du musst vorsorgen, du brauchst Vorräte. Vielleicht für die drei finsteren Tage, die bald irgendwann kommen. Und manche lagern schon jahrzehntelang Sachen im Keller, die schon lang abgelaufen und kaputt sind. Und vielleicht wäre es doch sinnvoller gewesen, diese Vorräte mit denen zu teilen in Afrika oder Lateinamerika, die verhungern, die nichts zu essen haben. Also, der Dämon redet uns ein, du hast selbst nicht genug, wenn du etwas herschenkst. Oder du musst mehr arbeiten, um dich für die Zukunft abzusichern. Oder wenn wir mal ein Almosen geben, eine Spende, vielleicht missbraucht der Bettler mein Almosen. Und ständig lässt der Dämon der Habsucht unsere Gedanken ums Geld kreisen. Wie gesagt, auch hier diese Worte Gottes, die wir jetzt nützen können, wenn uns diese aufdringenden Gedanken kommen, die uns Angst einjagen, auch vor der Finanzkrise, vor der Wirtschaftskrise, was wir jetzt seit 4 Jahren schon gang und gäbe haben im Fernsehen, in den Nachrichten, nützen wir auch hier das Wort Gottes als Waffe. Hier auch nur wieder Beispiele, wir können auch andere dann wählen. Deuteronomium 15,17: Verschließe deine Hand nicht vor dem Bedürftigen, sondern öffne sie ihm und gib ihm, so viel er bittet. Apostelgeschichte 20,35: Geben ist seliger als nehmen. Matthäus 6,21: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6,24: Niemand kann zwei Herren dienen. Der Kolosserbrief 3,5: Tötet, also wirklich tötet, was irdisch an euch ist. Die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Oder noch von Lukas 14,33, wo Jesus sagt, darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Also hier merken wir auch hier ein ganz wichtiger Kampf gegen diesen Geist, gegen diesen Dämon, eben der Habsucht, wie gesagt, wir kennen all die Nebeneffekte, die Ängste vor Dieben, Angst vor der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass vielleicht die Aktien an Wert verlieren, dass unser Euro bald nichts mehr wert ist. Ja gut, solange noch was wert ist, tun wir Gutes damit und häufen ihn nicht an. In der Angst dann, dass er bald nichts mehr wert ist, nützen wir die Zeit, solange wir noch Gutes tun können. Passen wir auf, die Habsucht, diese Gedanken nach dem Besitz treibt auch viele Menschen dann in den Selbstmord. Ich habe gelesen, seitdem die Finanzkrise in Italien so stark geworden ist, hat sich die Selbstmordrate verdoppelt. Und was mich besonders berührt hat, in Ulm, meiner Heimatstadt, ein reicher Firmenbesitzer, der 4 Milliarden Besitz gehabt hat, hat 1 Milliarde damals vor 4 Jahren verloren, hatte also noch 3 Milliarden Besitz, aber der Verlust von 1 Milliarde hat ihn bereits in den Selbstmord getrieben. So wir sehen, wie dieser böse Geist wirklich sogar in den Tod, den Selbstmord treiben kann. Sicher, sagt der heilige Paulus auch dazu, hier geht es nicht darum, wenn wir jetzt anderen helfen, dass wir selbst in Not geraten, sondern es geht um einen Ausgleich, dass wir wirklich von unserem Überfluss hergeben. Denn ein schöner Rat, der viel Segen bringt, haben wir bereits im Alten Testament, wo die Menschen ihren 10. Teil immer gespendet haben, Gott gespendet haben und so den Hilflosen und Bedürftigen gegeben haben. Ich denke, sehr gute Sache für uns. Ich versuche es auch und ich staune immer wieder, wie schnell Gott gerade die Spenden wieder zurückschenkt. Das ist hochinteressant. Wenn wir nicht spenden, kommt nichts. Aber wenn wir spenden, gerade den Armen und Hungrigen, paar Tage sind vergangen, ist genau das, was wir gespendet haben, wieder da. Es ist wirklich hochinteressant, wie Gott uns noch mehr segnet, wenn wir mit anderen teilen. Sehr gute Sache, die ich auch empfehlen könnte, ist hier Mary Meals, diese Organisation von Medjugorje, die sich um die Hungernden annimmt in Afrika. Man kann dann im Internet nachschauen unter dieser Adresse, auch eine Möglichkeit, den Armen zu helfen. Jetzt noch schnell zum vierten Gedanken, vierten Angriff, ist dann die Ruhmsucht. Eben, wir wissen, wir alle brauchen das Selbstwertgefühl, das ist die Beziehung zur Gesellschaft. Wir brauchen dieses Bedürfnis, dass wir von der Gesellschaft bemerkt werden, dem Bedürfnis nach Kontakt, Gespräch, Annahme und Wertschätzung. Und ganz besonders ist es dann, wenn wir das nicht bekommen, wenn wir abgelehnt werden, wenn jemand keine Liebe empfängt. Denken wir an Mutter Elvira, die sagt, die Ursache der Drogensucht besteht darin, dass die Jugendlichen zu wenig Liebe, zu wenig Annahme von ihren Eltern bekommen haben. Und denken wir aber auch an die Gefahren eben, die Übertreibung des Selbstwertgefühls, die Gefahren, die in der Ruhmsucht bestehen, in Rivalitäten und im Mobbing. Beim Dämon der Ruhmsucht heißt es, er greift die Tugendhaften an und gibt ihnen Gedanken ein mit dem Wunsch nach besonderen Charismen und Wundergaben. Seine List besteht darin, dass er angreift, wenn die anderen Laster überwunden zu sein scheinen. Man kämpft mit der falschen Motivation, nämlich nicht um Gott, sondern um den Menschen zu gefallen und will das eigene Selbstwertgefühl steigern. Es geht schließlich nicht um die Verherrlichung Gottes, sondern wieder um das eigene Ich. Wie gesagt, Ursache ist immer unser einsames Ich, wenn wir nicht die Fülle der Liebe Gottes empfangen, durch die Vereinigung mit Gott, durch das Gebet, durch die Schriftlesung, dann brauchen wir Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung kann heißen Unmäßigkeit im Essen, Selbstbefriedigung kann sein in der Unreinheit, Selbstbefriedigung kann sein in der Besitzanhäufung, Selbstbefriedigung kann auch in der Ruhmsucht sich zeigen. Dass ich immer mehr nach Lob verlange und bitterböse bin, wenn jemand mich nicht bemerkt oder übersieht oder vielleicht nicht gelobt hat. Die Einflüsterungen dieses bösen Geistes lauten, das hast du gut gemacht, das müssten andere sehen. Ich warte auf Menschen, die meinen Rat brauchen. Ich halte mich für das Besseres. Ich sondere mich von anderen Menschen ab, die meine Gesellschaft nicht verdienen. Dabei merkt man nicht, dass man sich selbst etwas vormacht, um krampfhaft sich selbst zu erhöhen, da man sich selbst noch nicht angenommen hat. Auch hier dann diese Beispiele, mit welchen Worten Gottes wir diesen Dämon bekämpfen können, besonders gegen diesen Dämon der Ruhmsucht, des Machtstrebens. Lukas 17,10 sagt Jesus, so soll es auch bei euch sein, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind nur unnütze Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Dann weiter Galater 1,10, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Und sehr ernste Worte vom heiligen Paulus. Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Vom Psalm 115,1, auch bei diesen Versuchungen der Ruhmsucht, können wir beten, nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht uns, sondern deinen Namen in deiner Huld und Treue. Oder die Mahnung von Jesus, Matthäus 6,2, wenn wir alles nur tun, um von den Menschen gelobt zu werden, sei es, wenn wir spenden, fasten oder beten und dann auf das Lob, Anerkennung der Menschen warten, sagt Jesus uns die ernsten Worte, Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Natürlich hier auch beim Selbstwertgefühl kann es in die andere Richtung gehen, dass der Böse einen angreift und sagt, du bist nichts wert, du bist nichts, du kannst nichts. gibt es auch wunderbare Worte, wo man wirklich sieht, wie Gott uns liebt, wie wir wirklich wertvoll sind in den Augen Gottes. Zum Beispiel Jesaja 49,1: Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Und als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Also für all diese, die von ihren Eltern, von ihrer Mutter seit Anfang des Lebens abgelehnt waren oder abgetrieben hätten sollen und immer noch darunter leiden, sie wirklich wissen, der Herr hat mich berufen, der Herr liebt mich seit Anfang an. Und das bei Jeremias 1,5: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Oder Psalm 45,12: Bei vielleicht auch Frauen, die immer wieder denken, sie sind nicht schön. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Er ist ja dein Herr. Verneig dich vor ihm. Weiß ich von einem Mädchen, das ganz große Probleme hat, sogar in Depressionen gefallen ist, weil es gedacht hat, es ist zu dick, nicht schön. Ja, eben hier dieser Gedanke hat sie dann mal bekommen bei einem Gebetstreffen. Und dieser Gedanke, dieses Wort Gottes hat ihr geholfen, aus den Depressionen herauszukommen. Soweit jetzt zu den Grundbedürfnissen, die wir mit Maß abdecken sollen, wo wir aber Acht geben sollen, dass wir sie nicht übertreiben und nicht in Süchte geraten, die wir bekämpfen sollen durch das Wort Gottes. Dann später am Nachmittag werde ich dann noch sprechen über diese anderen Angriffe des Bösen durch die Emotionen, durch Zorn, Traurigkeit und Lustlosigkeit im geistigen Leben und dann durch die Geisteshaltung, durch den Stolz.